Ich freue mich auf den letzten Teil der Geschichte jetzt. Habt ihr ja 2 Wochen Pause gehabt von diesem Hoplaufen jetzt. Das ist im Buch Richter Kapitel 12. Habt ihr mitgezählt? Jetzt da ist der Richternummer. Es ist der 9. und einer. Abimelech ist das, was Judas war. Also, wir beenden heute mit 10, 11, 12. Das ist am Ende des Kapitels. Und der 13, also der 12. Das ist, wer weiß das? Natürlich. Simson, bei dem sind wir dann nicht so schnell fertig. Und die Männer von Ephraim wurden zusammengerufen und zogen hinüber nach Norden. Und sie sprachen zu Jephtha: Warum bist du durchgezogen, um gegen die Kinder Ammon zu kämpfen, und hast uns nicht gerufen, dass wir mit dir gingen? Wir werden dein Haus über dir mit Feuer verbrennen. Und Jephtha sprach zu ihnen: Einen heftigen Streit haben wir gehabt, ich und mein Volk mit den Kindern Ammon. Und ich rief euch, aber ihr habt mich nicht aus ihrer Hand gerettet. Und als ich sah, dass du nicht helfen wolltest, da setzte ich mein Leben aufs Spiel und zog hin gegen die Kinder Ammon, und der Herr gab sie in meine Hand. Warum seid ihr denn an diesem Tag gegen mich heraufgezogen, um gegen mich zu kämpfen? Und Jephtha versammelte alle Männer von Gilead und kämpfte mit Ephraim, und die Männer von Gilead schlugen Ephraim, weil sie gesagt hatten: Flucht gegen Ephraim seid ihr, ihr Gilead-Ritter, inmitten Ephraims und inmitten Manasses. Und Gilead nahm Ephraim die Furen des Jordan, und es geschah, wenn ein Flüchtling von Ephraim sprach: Lass mich hinübergehen. Dann sprachen die Männer von Gilead zu ihm: Bist du ein Ephraditter? Und sagte er: Nein. Dann sprachen sie zu ihm: Sage doch Schipholeth. Und sagte er: Schipholeth. Und brachte es nicht fertig, richtig zu sprechen. Dann ergriffen sie ihn und schlachteten ihn an den Furen des Jordan, und es fielen in jener Zeit von Ephraim 42 Tote. Und Jephtha richtete Israel 6 Jahre, und Jephtha, der Gilead-Ritter, starb und wurde an einer der Städte Gileads begraben. Was ist das Erste, was wir daraus lernen? Sprich kein Dialekt, das ist gefährlich. Ich merke das jetzt, ich bin ja mit Mundart aufgewachsen und musste dann, und ich glaube ehrlich, dass Gott mich deswegen nach dem Rügen versetzt hat, die erste Zeit. Das hat mich einfach keiner verstanden. Ich musste durch Hochdeutsch reden, ob ich das wollte oder nicht. Wenn ich sage nett, das ist mal eines der wenigen Worte, was ich mir noch leisten kann. Das ist gesamtdeutsch verständlich. Aber alles andere, wenn ich heute mit Leuten spreche, gestern zum Beispiel mit der Pastorin, sage ich immer auch aus Sachsen, man hört es gar nicht. Ich höre sofort, beim ersten Wort höre ich, wo die herkommen. Kann man nicht verleugnen. Aber der Text zeigt uns, in mancher Hinsicht ist Sprache verräterisch. Ich sage euch das, das Schwierigste für Geheimdienstler, für Operationen in fremden Ländern ist immer die Sprache. Die können die studieren, die können die von der Weg lernen, aber Besonderheiten mit der Region werden fast immer übersehen. Und damit kann man die bestausgebildeten Spione entlarven. Deine Sprache verrät dich. Das ist eine dieser Besonderheiten. Das hat man Petrus gesagt. Wisst ihr das? Du bist auch einer von denen. Deine Sprache verrät dich. Er verflucht sich dann und beschwört, dass er also diesen Jesus nicht kennt. Bis dann der Hahn über dreimal kräht und dann wird ihm ein bisschen, was von euch gesagt hat. Es ist bis heute so, unser Sprachverlust. Was wirklich im Herzen eines Menschen ist, ist über die Sprache erkenntlich. Kann man lernen. Ich bin als Therapeut ja mit Sprache ausgebildet worden, die als Werkzeug zu nutzen. Und vorneweg, über viele Jahre als Handwerker, weiß ich, wie wichtig Werkzeugpflege ist. Übrigens, das, was du heute gesagt hast, ist die Art, wie ich versuche zu predigen, das, was ich höre, weiterzugeben. So zu reden, und das ist das, was Gottes Wort uns sagt, dass wir getrieben sind durch Gottes Geist. Meint nicht hierhin und dorthin gejagt, sondern getrieben mit unserem Mund, das zu bezeugen, was Gott geredet hat. Wir hatten gestern ein interessantes Gespräch mit Jessie, wo ich ihr versucht habe, das ein bisschen weiterzugeben, wie ich das lernen konnte. Viele haben für sich so eine hohe Hürde, weil sie denken, das Evangelium weiterzugeben, also missionarisch tätig zu sein, ist so schwierig. Weil sie denken, vielleicht sie müssen irgendwelche berühmten Prediger kopieren oder ganz also besondere Sachen sagen. Aber es ist dieses Warten auf die geöffnete Tür, die sich direkt aus dem normalen Gespräch ergibt. Dann ist das wirksam, dann ist das von Gott vorbereitet. Und das kann man lernen. Ich denke aber, ich weiß nicht, wie es vielleicht seid ihr auch viel begabt war, aber bei mir hat das wirklich relativ viel Zeit gebraucht. Eben darauf zu vertrauen, und wenn ich das von dir höre, wie unsicher du gewesen bist, das ist ja nur so. Es ist immer ein Schritt des Glaubens, das dann zu tun, das auszusprechen, was Gottes Geist vorbereitet hat. Und deswegen fürchte ich, ich komme manche Leute nie dahin, weil sie diesen Glaubensschritt nicht wagen, weil sie ohne Glauben sind. Sie kriegen eine Führung von Gottes Geist, aber sie folgen ihr nicht, weil der Glaube fehlt. Bei mir war es was anderes, bei mir stand über viele Jahre mein Verstand dazwischen. Hat immer eine bessere Idee. Ich habe das ein und das andere Mal gemerkt, Gott gibt mir den Gedanken an. Und ich hatte es vorher verbessert, Vorschlag. Und habe hinterher gemerkt, oh Gott, hätte ich das bloß gut gemacht. Und das war so ein langer Prozess. Ich gesagt habe, Gott, ich kriege das anders nicht hin, du musst mich in deine Zucht nehmen. Richtig. Wenn ich das so nicht hinkriege, dann schlage. Hat er gemacht. Hat geholfen. Habe ich gelernt von dem Geschäftsmann. War eines der Zeugnisse, wer das noch weiß, aus der Stimme. Geschäftsleute des Evangeliums gab es jeden Monat diese Zeugnissammlung. Und das hat dort einer bezeugt. Nein, Gott, genau so. Ich muss das auch. Ich brauche das. Wenn es bei dem Golden hat, hilft es vielleicht bei mir. Das hat geholfen. Also wer merkt, er kommt selber nicht über solche Schwellen weg und hat immer etwas in sich, was dem Geist Gottes widersteht, bittet Gott, dass er euch erzieht, züchtigt. Und je nachdem, was einer braucht, bei mir war es verordentlich. Hat dann geholfen. Und dann heute darf ich in dieser fröhlichen Gewissheit, in diesem Frieden dienen. Ich muss nicht mehr Aktivismus zeigen, aber wenn Gott einen Impuls gibt, möchte ich dem sofort folgen und das ernst nehmen. Und das, wage ich mal zu behaupten, ist ein Schlüssel für einen erfolgreiches Leben, und das kann man bei Jephtha sehen, der hatte das, trotz des Verlustes. Er geht mit den Benjaminitern um, voller Weisheit. Aber er quatscht nicht mehr. Und das war die zweite Lektion, die ich lernen musste. Und da ist mir ein Mann wie Jephtha ein großes Vorbild, und heute verstehe ich das viel besser als damals. Der Mann hat gesagt, was zu sagen war, aber er hat vor allem gehandelt. Sie haben ihn angegriffen und er hat dann nicht den Kopf eingezogen und gesagt, naja, muss ich um Gottes Willen erdulden. sondern er hat sie geschlagen. Und das waren Gläubige. Warum? Das waren die Leute aus den Städten. Die sollten ihm wenigstens helfen. Die sollten ihm die Tür aufmachen. Warum ist das gerecht, dass er sich gegen sie wendet?
Na, sie sagen, wir werden dein Haus über dem Feuer verbrennen.
Da war seine Tochter schon tot. Das Problem war das, was sie sonst gesagt haben. Ihr Fremdlinge, ihr Flüchtlinge Ephraims, ihr Gilgalritter, inmitten Ephraims, mitten Manasses. Das war einfach eine Lüge. Ephraim war im Gegensatz zu Manasse komplett über den Jordan gezogen. Der halbe Stamm Manasse war im Westjordangebiet und der halbe Stamm ist im heutigen Jordaniengebiet. Und das, was sie hier sagen, ist einfach erstens eine Lüge und zweitens eine richtig schlimme Frechheit. Und drittens etwas, was Gott von vornherein gehasst, selbst wenn es Fremdlinge gewesen wären, wenn es Flüchtlinge gewesen wären, dann wären sie unter besonderen Schutz Gottes. Und dadurch, dass sie die Feinde Israels bekämpft hatten, dann erst recht, aber die Wahrheit so zu verbringen, ist die Basis, die den Kampf Jephthas gegen sie gerecht macht. Und ich denke, das ist etwas, was bis heute von Nachweis ist. Simson und Gideon Jephthas, das sind die Leute, die ausdrücklich im Neuen Testament erwähnt werden, in Hebräer 11. Ja? Ohne dass man da in die Details eingeht, die Zeit würde mir fehlen, um auf die alle einzugehen. Sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Aber sie werden genannt als Männer, die aus Glauben gehandelt haben. Und der Glaube von Jephthas zeigt sich eben nicht nur in dem Kampf gegen die Ammoniter und in dem Gehorsam, sein Gelübde zu erfüllen, sondern eben auch im Kampf gegen die Feinde Gottes im Innern des Volkes. Es gibt nur noch ein zweites großes Beispiel im Buch der Richter, die diese Realität zeigt. Wer weiß das? Im Buch der Richter gibt es nur noch ein Beispiel, wo dieser Kampf innerhalb des Volkes Israel so intensiv stattfindet. Gefunden hat. Und zwar am Ende, als es gegen den Stamm Benjamin geht, wegen dieser zu Tode vergewaltigten Frau des Leviten, dass die Männer dieser Stadt der Benjaminiter eine Nacht lang eine Frau zu Tode vergewaltigt haben, die eigentlich höchstes Gastrecht hätte haben sollen. Dort versammelt sich ganz Israel und ist kurz davor, den Stamm Benjamin auszurotten. Übrigens, aus dieser Geschichte rührt die Minderwertigkeit Sauls her, die ihm noch anhängt, selbst in der Zeit seines Königtums. Also ich empfehle euch mal, dass ihr diese Zusammenhänge mal in Ruhe lest. Ich habe das Buch der Richter sorgfältig durchgearbeitet und von daher hat sich mir sehr viel erschlossen, auch an solchen Entwicklungen von Persönlichkeiten und familiären Konstellationen und Charakterprägungen und Charakterfehlern auch. Das kann man dort in diesen Geschichtsbüchern, die ja zu unserer Belehrung ausdrücklich geschrieben sind, wunderbar rausfinden. Finde ich also ein sehr interessantes und spannendes Thema, was absolut bis in die heutige Zeit Wichtigkeit hat. Sie kämpfen gegen die Ephraimiter, das sind die einer der stärksten Stämme eigentlich. Und 42.000 Leute sterben. Die Männer von Gilgad, die werden ja nicht auseinandergenommen, aus welchem Stamm. Oben, Gad und der halbe Stamm Manasse waren die Gileaditer. Es wird uns, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Jephthah ein Rubeniter oder ein Gaditer war.
Ja,
Gileaditer, Gileaditer. Aber ich meine, aus welchem der drei Stämme er ursprünglich stammt, das kann man, glaube ich, im ersten Buch der Chronik finden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich denke, ein Rubeniter. Er wird dort als Gileaditer genannt und dort wird eine Sache deutlich. Diese zweieinhalb Stämme werden offensichtlich von dem Rest Israels nicht mehr so richtig als dazugehörig gesehen. Obwohl sie ganz Israel retten. Und das erinnert mich sehr an die Art der Christenheit, wie wir sie heute sehen. Es gibt dieselbe Tendenz, die man damals in Israel hatte, dass man manche, die etwas anders sind, nicht mehr so richtig ernst nimmt. Ich sehe das in den sozialen Medien, wie sehr man sich gegeneinander aufgeilt, man kann nicht anders benennen. Die Katholiken sind ja alle Heretiker und alle, die nicht orthodox sind, sind ja vom ursprünglichen Glauben abgefallen. Und wer nicht, oder wer die Kindertaufe verbreitet, das ist ein Gotteslästerer. Und so weiter und so weiter. So ein sinnloses Gegeneinander. Es war gestern eine interessante Begegnung. Ich bin abgeholt worden aus dem Gespräch, hat mich eine Frau geholt zu ihrem Ehemann und gesagt, sagen Sie mir, hat Ihr Bart eine religiöse Bedeutung? Dann habe ich so ein bisschen Geschichte erzählt, wie das gekommen ist, dass ich den stehen lasse, welche Funktion das vor allem in der orthodoxen Welt hat, dass es tatsächlich der priesterliche Bart ist. Dort ist jeder Pastor Hobel angehalten, sich den Bart wachsen zu lassen. Und welche Funktion, welche Wirkung das hat, selbst im islamischen Bereich. Und unser Dienst als Missionswerk ist ausdrücklich konfessionsübergreifend. Es nimmt Gläubige der unterschiedlichsten Traditionen ernst. Und es nimmt wahr, dass in allen Konfessionen und Denominationen Menschen sind, die sich Christen nennen. Aber Jesus nicht nachfolgen. Und unsere Verantwortung ist, mit denen zusammenzuwirken, und zwar unabhängig von ihrer Prägung oder von ihrer Tradition, die Jesus lieb hat. Und das ist das, was wir hier sehen. Jephthah ist ein Mann, der das Volk Gottes lieb hat. Und der versucht, sie zusammenzuhalten, aber der sich nicht schützt, die zu bekämpfen, die aufstehen, um die Männer Gottes zu vernichten. Und diese Haltung, ihr Lieben, also auch diese Haltung des Widerstandes, wie das in der lutherischen Tradition bei Bonhoeffer und diesen Verfolgten des Nazi-Regimes, sind ja viele Pastoren und Prälaten und Bischöfe gewesen, durchaus eine Tradition hat, die aber wirklich weltweit notwendig ist. Und ich habe mich für mich selber immer bemüht, solche glaubenszerstörenden Haltungen nicht einfach stehen zu lassen, sondern zu bekämpfen. Und der letzte Satz, der uns dazu gesagt wird, gibt mir auch zu denken. Der Vers 7. Was ist das Besondere?
Er hat ja früher nicht in der Stadt Gilead gelebt, sondern ganz doch eher zurückgezogen.
Gilead ist keine Stadt, es ist ein Landstrich.
Ja, das steht hier in seiner Stadt Gilead. Aber gut, in Gilead, ja.
Ja.
Aber er hat trotzdem zurückgezogen gewohnt. Und jetzt wird er aber hier wieder in die Mitte zurückgeholt, in sein Volk praktisch.
Das war ihm ja vorneweg versprochen.
Und dort auch begraben.
Das Problem ist, wie kurz er gelebt hat. Guck mal, wir haben von anderen gehört, das Land hatte Ruhe 40 Jahre, das Land hatte Ruhe 80 Jahre. Und dieser Mann, der so eine Rettung vollzogen hat und so einen hohen Preis bezahlt hat, nämlich seine einzige Tochter, ist nur noch 6 Jahre am Leben. Was sagt uns das? Ich weiß, wir sollen nicht in die Bibel hineinlesen und nichts rauslesen, was dort nicht steht. Aber wenn wir gerade solche Familienkonstellationen sehen, ich sage das als Vater, dieser Verlust hat sein Herz gebrochen. Der hatte kein Ehrgeiz mehr, alt zu werden. Ich sage das deswegen, es gibt einfach Menschen, die haben so eine Last zu tragen, so viel Leid, und zwar heilige Menschen. Und keine Lust zu leben.
Warum steht eigentlich nichts von der Frau von Jephthä in der Bibel? Die war also vielleicht auch nicht mehr da. Wissen wir nicht.
Ich möchte das nochmal wiederholen. Es gibt Männer und sicher auch Frauen Gottes, aber eher bei Männern. Frauen halten mir aus. Die Männer Gottes, die sind in den Wegen Gottes. Die machen, was er will. Die haben trotzdem kein langes Leben. Erinnert euch, John Wimber war ein Mann Gottes nach der Wende. Wir haben viel profitiert von ihm in diesen Jahren der Auf- und Umbrüche. Wirklich ein Mann Gottes hat sehr wichtigen Dienst gegeben. Sehr schnell, sehr früh abgerufen worden. John Silver. Mag sein, das ist schon eine Weile her. Also in den 90er Jahren, in den 80er Jahren schon, war sein Dienst hilfreich. Und also mit Sicherheit war jetzt da kein Alter. Nicht alt geworden. Starb. 6 Jahre, kurze Zeit. Deswegen, wenn wir an diesen Beerdigung gestern denken, das ist ein vollendetes Leben. Deutlich über 80 Jahre. Da ist es vergleichsweise leicht, Abschied zu nehmen. Da kann man sagen, alt und der Tag ist alt. Aber wir müssen auch damit rechnen, dass Leute frühzeitig diese Erde verlassen und trotzdem ihren Dienst voll getan haben. Das ist wichtig, Freunde. Dass wir ohne Bitterkeit, ohne Trauer und Trümmer in derselben Ehrfurcht vor Gott sind. Auch vor denen, die hier eine kurze Spanne auf dieser Erde entwickelt haben. wichtig ist, dass das ausgerichtet ist. Und wir müssen sehen, oder wir werden sehen, bei einem der noch folgenden Richter ist das Leben ja auch sehr kurz. Gehen wir aber erstmal zu den anderen drei, die uns hier noch genannt werden. Nach ihm richtete Israel Ibzan aus Bethlehem. Und er hatte 30 Söhne und 30 Töchter und ließ er aus dem Haus. Und 30 Töchter brachte er von außen für seine Söhne rein. Er richtete Israel 7 Jahre. Und Ibzan starb und wurde in Bethlehem begraben. Tja, wie geht das mit 60 Kindern? Ne? Die arme Frau, oder?
Na,
natürlich. Die Schwester, von der ich vorhin gerade berichtet habe, aus dem Tschad, hat 60 Geschwister. Der Vater ist Christ. Ich weiß nicht, wie viele Frauen, ich habe nicht gefragt, wie viele Frauen hat seine Frau. Hat er. Zu ihrer Familie gehören mehr als 1000 Leute. Ich musste mich verstecken, ich habe schon gedacht, ich mit meinen 300 abgehe. Und die leben eigentlich alle auf dem Haufen, so alle in einem Dorf. Das ist bis heute noch so. Leute, wir lesen das in der Bibel und man denkt, boah, wie soll das gehen? Aber wir vergessen, es gibt ganze Regionen auf dieser Welt. Da ist bis heute genau dasselbe, was wir hier lesen. Noch absolut normal. Was bei diesem Mann außergewöhnlich ist, das perfekte Mischungsverhältnis. Da ist Söhne, da ist Töchter. Die Töchter geht so weg, dafür kriegt er Töchter. Habt ihr das gesehen? Nicht Schwiegertöchter. 30 Töchter. Wisst ihr, dass das die größte Tat dieses Richters ist? Da braucht man gar nicht viel mehr berichten. Die Besonderheit von ihm ist, dass er jede der Frauen seiner Söhne zu seinen Töchtern genommen hat. Das ist ein Vorbild. Das funktioniert nämlich leider auch bei vielen gläubigen Familien kaum. Der nächste. Und nach ihm richtete Israel Elon, der Sibylinder. Und er richtete Israel 10 Jahre. Und Elon, der Sibylinder, verstarb und wurde in Ayalon im Land Sibylon begraben. Und nach ihm richtete Israel Abdon, der Sohn Hillels, der Bilhatschöneter. Und er hatte 40 Söhne und 30 Enkel, die auf 70 Eseln ritten. Und er richtete Israel 8 Jahre. Und Abdon, der Sohn Hillels, der Bilhatschöneter, starb und wurde in Sihatlon begraben, im Land Ephraim, im Gebirge der Amalekiter. Was ist bei diesen auffällig? Bitte?
Die 70 Esel.
Na, das ist eher, dass er die Enkel, das heißt, wenn 70 Esel reiten, das ist ja eine Ehrensache. Esel braucht man für den Alltag, das sind also, was soll ich sagen, das sind die Autos heutzutage. Nee. Pferde ist nicht für den Alltag, das wären die Panzer. Nee. Die braucht man für den Kampf. Deswegen Esel. Nee. Erstens, es war ein sehr begüterter Mann und der hatte keine Enkelin mehr.
Ach so.
Ja. 40 Söhne und 30 Enkel und die werden falsch behandelt.
Oder werden sie nicht miterzählt?
Nee, die sind dort. Ja, mag ja sein. Also das genau anders als bei den Bodenrichtern. Mhm. Was ist auffällig bei dieser Geschichte? Bei diesen Geschichten, dass das so hintereinander kommt? Jeder kommt aus einem anderen Stamm. Und wenn wir einmal zurückgucken, ich hatte das ganz am Anfang schon mal benannt, wir werden sehen, bei den Richtern gibt es keine auserwählten Stämme, sondern praktisch querbeet von fast allen Stämmen Israels sind Leute von Gott berufen. Er rief die Richter. Und das würde ich so deuten, wenn ich das wieder in neutestamentliche Sprache übersetze, es gibt eben gerade nicht diese, wie soll ich sagen, Erbfolge, wie man das im Vatikan hat, dass man sich auf den Stuhl Petri beruft und immer wieder jemand genau an dieser Stelle ist. Die richteten Israel nämlich von ihrer jeweiligen Heimat aus. Das ist Leben. Das ist keine Tradition. Das ist ein Unterschied. Gott ruft sie. Ihre Zeit ist vergleichsweise kurz. Es werden hier mehr persönliche Details erwähnt als außergewöhnliche Taten. Und auch das gehört dazu. Aber ihre Namen sind geschrieben im Buche des Lebens. Ihr Lieben, kann sein, wir sind nicht solche besonderen Leute wie Luther oder Wycliffe oder Mutter Teresa oder sonst wie. Aber unser Name geschrieben im Buche des Lebens mit dem Blut Jesu Christi. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und da kommen auch dann persönliche Besonderheiten dazu. Manches Mal, so wie hier, ist diese kleine persönliche Sache, diese familiäre Besonderheit von größerer Bedeutung als das, was sie nach außen gemacht hat. Das wird für die Ewigkeit festgehalten. Diese respektvolle Behandlung von Schwiegertöchtern. Das finde ich so faszinierend. Wenn wir die Bibel so aufrichtig lesen, hat die so viele solche tausend interessante Hinweise, die unser eigenes Leben beeinflussen sollen. Ja, und damit sind wir an der Vollzahl angelangt und wissen jetzt schon, einer da drinnen hat sein hat ein Amt an sich gerissen und hat es gut verkackt. Das war Abimelech. Und der wird dann tatsächlich ersetzt durch den, von dem wir beim nächsten Mal hören wird. Einen Geweihten. Danke, Jesus, dass du so eine Fülle an Leben in deinem Wort uns zeigst. Hilf uns, dass das in unserem Alltag fruchtbar wird. Amen.